Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wir fangen mal mit der guten Nachricht an. Deutschland steht im EM-Halbfinale. Ich glaube, das war die beste Nachricht des gestrigen Mittwochs, um das mal zu sagen, dass wir das geschafft haben, ins Halbfinale einzuziehen. Müssen wir trotzdem über das Spiel reden, denn es war schon vorher klar, dass wir ins Halbfinale einziehen würden, dank der Unterstützung der Isländer und Franzosen und das dann die deutsche Mannschaft gezeigt hat. Ist auf jeden Fall etwas, Robin, worüber wir reden müssen. Deswegen grüße ich schon mal meinen lieben Experten Robin Bulitz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Ja, der Einzug ins Halbfinale dank der Schützenhilfe war auch das einzig Gute dann am gestrigen Abend, würde ich mal behaupten. Weil das letzte Hauptrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen die Kroaten ja maximal in der ersten Halbzeit Grund zur Freude gegeben hat. Aber auch da bahnte sich schon ein ähnliches Drama an wie gegen Österreich im Abschluss. Und genau das ist, glaube ich, das, was wir besprechen müssen. Wie ja zum zweiten Mal innerhalb einer Woche so ein Spiel zustande kommen kann, meiner Meinung nach.
Da bin ich absolut bei dir. Lass uns mal mit dir besseren ersten Halbzeit anfangen, würde ich mal sagen. Also ich finde, man hat das da gut gemacht mit der deutschen Mannschaft. Der Angriff und die Abwehr stand gut. Man hatte einen guten Andi Wolf hinten drin, der gerade zu Anfang wirklich überragend gehalten hat. Und da lief das Spiel gut. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Also man hat auch schon gemerkt, die Kroaten, die wollen das nicht so kampflos nicht einfach hergeben. Was auch, glaube ich, ganz gut ist, weil man hat ja diese ganze Diskussion, ja, wenn die Kroaten verlieren, dann ist das ja für sie besser und so. Ich meine, klar, für sie war es gut zu wissen, dass sie halt nicht mehr verlieren müssen, damit sie in die Olympia-Quali reinkommen. Deswegen konnten sie noch ein bisschen gegenkämpfen. Aber es war auf jeden Fall eine muntere erste Halbzeit, würde ich sagen.
Absolut. Also von diesen ganzen vermeintlichen Takteleien, wer kann jetzt hier gewinnen, wer sollte nicht gewinnen, etc., da hat man gar nichts von gesehen. Also das Spiel war von Anfang an, war viel Dampf drin, war ein schnelles Spiel, was natürlich auch, das war natürlich positiv, sage ich mal, darum, dass es um nichts mehr ging. Weil man gegen Ungarn hat man im deutschen Spiel, finde ich schon, hat man sowohl den Ungarn als auch den Deutschen angesehen, dass es um sehr viel geht. Hier hat man gemerkt, dass es nicht mehr um, ja, dass es um die goldene Ananas geht. Deutschland war durch, Kroatien war raus. Dadurch war das Spiel etwas schneller, finde ich natürlich. Weil beide Mannschaften ja ein bisschen mehr mit offenem Visier gespielt haben, die Abwehr vielleicht ein kleines bisschen mehr vernachlässigt haben in der Form, beziehungsweise das Rückzugsverhalten nicht so hoch war, nicht so schnell war. Da hat sich ein offener Schlagabtausch entwickelt. Deutschland, ja, die ganze erste Halbzeit eigentlich, wie schon gegen Ungarn, so ein kleines bisschen im Hintertreffen, immer mit ein, zwei Toren hinten. Aber über eine starke Abwehr dann trotzdem immer dran geblieben. Aber schon in der ersten Halbzeit, sage ich mal, war die deutsche Mannschaft das bessere Team. Ne? Also klarere Chancen, wie gegen Österreich, wie gegen Ungarn, jetzt auch gegen Kroatien. Wirklich gutes Kombinationsspiel, gutes Zusammenspiel, Kreisläufer, Mittelmann, die Wechsel haben gefunktioniert. Es waren klare, deutliche Abschlüsse, teilweise aus 6-7 Metern. Es waren nicht irgendwie die Würfe, die sich aus 9-10 Metern genommen werden mussten, aber auch, ja, leider in der ersten Halbzeit ging es schon los mit einer leichten Abschlussschwäche, die aber ja sich noch in Grenzen gehalten hat, sage ich mal.
Ja, weil halt die Kroaten natürlich auch einige Bälle verworfen haben, beziehungsweise halt Andi Wolf halt auch super dagegen gehalten hat. Das hat da sehr gut funktioniert, aber ich bin auch bei dir. Also ich fand auch, das war ein gutes Kombinationsspiel, vielleicht nicht ganz so überragend flüssig, wie es jetzt gegen Ungarn der Fall gewesen ist. Also da fand ich, da gab es ab und an mal so ein bisschen so eine Phase, wo so ein bisschen das Tempo im Angriffsspiel gefehlt hat, war so zumindest so ein bisschen so mein Eindruck, um ganz ehrlich zu sein. Also es war jetzt nicht mit dieser brutalen Geschwindigkeit, wie wir es gegen Ungarn gesehen haben, aber das war trotzdem, es war super gut, man hat auch schnell, auch schon früh angefangen durchzuwechseln, also man hat ein bisschen Spielzeit verteilt, den Philipp Weber ist mit reingekommen, den Sebastian Heimann ist mit reingekommen, den Renas Uschins hat früh Spielzeit bekommen, ich glaube, seine erste Aktion hat er danach schön gemacht, über die halbrechte Seite, wo er direkt das Tor erzielen kann, also ich finde, da haben einige Spieler Werbung betrieben, unter anderem halt Uschins. Ich finde, der war da wirklich, gerade auf dieser rechten Seite, die sich doch schwer getan hat zu Beginn, wirklich ein sehr, sehr belebender Faktor.
Renas Uschins spielt im Vergleich zu Kai Hefner natürlich, er interpretiert die Position als Halbrechter etwas anders. Er bringt mehr Tiefe ins Spiel. Und Breite vor allen Dingen. Und mit Breite meine ich, dass Renas Uschins eben nicht diesen klassischen Kai Häfner-Spielstil hat, den Wackler anzieht und dann über die Mitte geht. Kai Häfner schließt sehr häufig über die Mitte, beziehungsweise teilweise sogar über halb links ab. Das ist so ein bisschen sein Signature-Move. Renas Uschins hingegen macht häufiger den Wackler gegen die Hand, springt dann mit dem falschen Bein ab, aber hat dadurch natürlich auch, dass er das Spiel dadurch breiter zieht und eben sich auf die rechte Seite orientiert, reißt er natürlich auch die Abwehr ein bisschen mehr auseinander. Der Kreisläufer hat dadurch mehr Räume oder der Ball kann schnell durchgegeben werden, sodass der Mittelmann oder spätestens der Halblinke durchbrechen kann. Das ist, ja, beides hat natürlich zum Erfolg schon geführt, aber gerade diese Varianten zu haben, diese beiden, das ist natürlich auch wichtig, weil, wenn wir schon mal aufs Halbfinale blicken, Dänemark ja auch einen großartigen Innenblock stellt natürlich. Da ist so eine Abwechslung natürlich auch schon, ja, wichtig gerade. Und Renas Uschins hat einfach diese, ohne Kai Häfner nahe treten zu wollen, er hat einfach etwas mehr Spritzigkeit, was, glaube ich, daran liegt, dass er fast 15 bis 16 Jahre jünger ist.
Ist dann auch komplett legitim. Er steht halt am Anfang seiner Karriere, während halt Kai Häfner schon im Herbst, Spätherbst seiner Karriere ist. Deswegen ist es ja auch voll komplett legitim. Und ich finde aber, genau halt so ein Faktor kann halt auch mal beleben. Klar, wenn man weiterschaut natürlich, weil das dann auch von der Quote her nicht überragend, aber ich finde halt einfach wirklich, wirklich Gas gemacht über die Seite, wirklich, wirklich sehr erfrischend gespielt, finde ich einfach. Und ich glaube, das ist auch so ein Element, was natürlich dann auch sehr wichtig sein kann. Deswegen war es auch gut, dass er viel Spielzeit bekommen hat, dass er sich wirklich, ja, hat auch einfach zeigen können. Natürlich, klar, Wurfquote müssen wir nicht drüber reden. Da gibt es auch ein paar anderen Probleme, aber ich finde einfach so an sich, vom Spielwitz her, wie er sich gezeigt hat, wie er Lücken gerissen hat, das ist etwas, worauf man auf jeden Fall aufbauen kann. Und dann natürlich der nächste Schritt ist dann natürlich, die Wurfeffektivität noch zu steigern. Aber prinzipiell war das auf jeden Fall eine Bereicherung für den deutschen Angriff. Wie gesagt, 14-13 stand es ja zur Halbzeit. Das sah ja dann noch wirklich, wirklich, wirklich gut aus, finde ich. Und das hat auch, ja, auch wirklich gut funktioniert. Also man hat wirklich so diesen, gar kein Probleme erstmal gemerkt bei diesem Übergang von der ersten in die zweite Reihe. Und das ist etwas, was ich auch sehr positiv finde, dass der Bundestrainer jetzt auch dann macht, weil man muss mal auch ganz ehrlich sagen, man hat es auch, glaube ich, in diesem Spiel da gesehen, der zweite Anzug kann auch sehr, sehr schön Handball spielen.
Absolut. Also was mich am meisten begeistert hat, muss ich sagen, war die Abwehrleistung. Ne? Es kam ja dann auch Justus Fischer zusammen mit Renas Uschins rein und Sebastian Heimann. Die haben dann, sage ich mal, so ein bisschen die Abwehr organisiert. Also Fischer und Heimann zusammen den Mittelblock gespielt. Das war der Moment, das war der Punkt in der ersten Halbzeit, wo das Spiel auf die Seite des deutschen Teams kippte. Da hatten die Kroaten gar keine Lösung mehr. Ich glaube, die Kroaten haben dann auch 5-6 Minuten tatsächlich kein Tor geworfen, sodass Deutschland eben in Führung gehen konnte in der ersten Halbzeit und dann ja auch mit einem Torvorsprung in die Halbzeitpause gegangen ist. Und dort, da war ich schon wirklich von angetan, muss ich sagen, und sehe da rosige Zeiten auf uns zukommen, gerade auch was die Abwehr angeht mit Justus Fischer, mit Heimann, Köster, der da ja drin ist, den dürfen wir nicht vergessen, weil der halt, wir zählen den natürlich zum ersten Anzug, aber er ist vom Alter her wesentlich näher an diesen U21-Jungs als, sage ich mal, an älteren Spielern. Und ja, es hat mir von der Abwehr her wahnsinnig gut gefallen. Gut, der Elefant im Raum ist halt jetzt weiterhin der angesprochen werden muss, sicherlich irgendwann mal jetzt die Abschlussschwäche, die wir jetzt zum zweiten Mal nach dem Spiel gegen Österreich jetzt hier in fast noch fatalerer Weise beobachtet haben.
Ich würde aber auf jeden Fall nochmal Justus Fischer lobend erwähnen. Ich finde, er hat ja wenig Spielzeit auch bekommen über das gesamte Turnier, das dürfen wir nicht vergessen. Also wirklich, keine Ahnung, gefühlt so wirklich vielleicht 25, 30 Minuten so bis dato. Und ich hatte mich immer gefragt, okay, wann bekommt er mal die Chance? Und ich finde es halt einfach sehr, sehr gut, dass er sie jetzt bekommen hat, weil ich finde, du merkst, wie wichtig er für so einen Innenblock sein kann, als Entlastung für einen Goller oder auch für einen Köster. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Kohlbach auch auf halb war wohl solide, war nicht überragend, aber war solide, hat da schon noch das andere Mal wirklich zugepackt. Das ist auch wirklich in dem halbrechten Spiel dann noch schwer gemacht, der Kroaten. Aber mir hat das gut gefallen. Und das ist auch wirklich, glaube ich, etwas, was man Ich weiß nicht, warum dann Bundesliga so lange gewartet hat, um das auszuprobieren. Vielleicht wollte er noch ein bisschen mehr, dass sich Heimann und Fischer ein bisschen einspielen noch im Training, bevor man das dann noch im Spiel zeigt. Aber ich finde das auch noch gerade dann auch mit Blick jetzt nicht nur für dieses Turnier dann auch, sondern darüber hinaus, du hast ja angesprochen, wirklich eine gute und wichtige Option, dass man sowas hat, dass sowas auch funktionieren kann, weil für mich Fischer und auch Heimann, wenn er schon ein bisschen älter ist, Heimann als jetzt Fischer, aber zumindest die zwei in der Kombination auf jeden Fall sind eigentlich da prädestiniert dafür, dann zumindest eine zweite Option zu sein. Klar, Michalczyk wäre natürlich der zweite Mann normalerweise neben Fischer gewesen, aber ich finde, dass man auch da zumindest mal ein bisschen Flexibilität im Innenblock besitzt, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und Robin, ich glaube, Abschlussschwäche, das machen wir mal nach einer kurzen Pause und dann reden wir auf jeden Fall mal drüber, weil das ist wirklich der Elefant im Raum und da müssen wir drüber sprechen, denn das war doch wirklich, ja, sehr, sehr schwierig. Aber dazu gleich mehr hier nach Anruf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind jetzt zurück nach einer kurzen Pause hier bei Anruf am Handballtalk und wollen natürlich jetzt über den großen Elefanten im Raum reden. Wir haben es schon gesagt, die Abschlussschwäche, die am Ende bei 44% lag. Zwischenzeitlich war sie mal auf 32%. Ich weiß, sie hatten, glaube ich, so nach den ersten 10 oder 15 Minuten eine Wurfquote von 16% in der zweiten Halbzeit. 16%! Also es war wirklich so schön, die Würfe auch rausgespielt haben. Da wirklich tolle Würfe mit dabei, wie sie sich toll durchgespielt haben. Aber wie man da Dinger daneben werfen kann und den Torhüter wirklich zum Helden schießen kann. Und damit wir nichts von Kuzmanovic wegnehmen. Ich bin selbst Torhüter, er hat das wirklich gut gemacht. Aber der wird halt auf die Hüfte halb hoch, direkt neben den Körper geworfen, wo ich mir denke, so, Alter, wie kann man bitte so unpräzise werfen?
Es ist irre. Also du hast es ja schon angesprochen, Kuzmanovic hat natürlich gut gehalten, aber mir sind irgendwie so zwei Szenen in Erinnerung geblieben, die das Ganze auch noch beschreiben, wie absurd es zwischendurch war, diese Abschlussschwäche. Die Szene Nummer eins ist Juri Knorr, Köster holt von der Mitte ihn zum Wechsel. Kohlbacher und Goller stehen, glaube ich, beide auf dem Feld und blocken halt eine Lücke wie ein Scheunentor frei. Stellen eine großartige Sperre und Juri Knorr wirft den Ball am Tor vorbei. Also vorbei. Nicht mal aufs Tor, nicht gehalten. Und die zweite Szene ist, wie Yannick Kohlbacher gigantisch gut von Renas Uschins freigespielt wird. Wirklich links und rechts einen Meter frei hat am Kreis, aus 6 Metern frei abschließen kann und den Ball einen halben Meter über das Tor wirft. Das habe ich in der Form noch nicht gesehen. Also wie man den Ball nicht aufs Tor bringen kann, ist mir fast unerklärlich. Und ja, ich weiß es nicht. Also für mich war bezeichnend zu dieser Abschlussschwäche die eine Auszeit von Alfred Gislason, die schonungslos ehrlich von ihm war. Ja. Da hat er nämlich, ich weiß nicht, ob ich es im O-Ton wiedergeben kann, aber er sagte dort,
schmeiß die scheiß Dinger rein, das weiß ich ganz genau.
Schmeiß die scheiß Dinger rein und wer sich hier nicht konzentrieren kann und die Dinger reinschmeißt, der muss hier raus. Also der muss raus. Und hat den Jungs ganz klar gesagt, wenn ihr euch jetzt nicht konzentriert, dann sitzt ihr alle auf der Bank. Und ganz zum Abschluss spricht er Yannick Kohlbacher noch persönlich an in einer Auszeit. Sehr, sehr ungewöhnlich. Explizit einen Spieler zu benennen und ihn in der Form zu kritisieren, ist überhaupt nicht sein Stil. Aber ich glaube, Alfred Gislason war so verzweifelt in der zweiten Halbzeit teilweise, dass er nicht mehr wusste, wie er mit den Jungs umgehen soll. Weil wir haben teilweise 3, 4, 5 Angriffe in Folge gesehen, wo die Deutschen aus 6 Metern abgeschlossen haben oder einen Tempo-Gegenstoß gelaufen sind und der Martinovic einfach auf den Pelz, auf den Pelz gebrannt wurde. Unglaublich. Also diese Abschlussschwäche ist für mich wirklich unerklärlich und kann für mich ausschließlich damit zu erklären sein, wenn ich versuche zu sagen, sie wissen, dass sie durch sind, sie wissen, dass sie im Halbfinale sind und dann ist es ein reines Konzentrationsproblem. Und wenn der Torwart dann auch noch im Kopf ist, dann zittert dir die Hand. Was natürlich nicht sein darf.
Ich wollte es gerade sagen, was natürlich nicht sein darf, weil natürlich, wenn wir jetzt auf den nächsten Gegner schauen, die haben Weltklasse-Torhüter hinten im Kasten drin. Also da kann einem Angst und Bange werfen bei der Wurfquote, die wir dort hatten. Aber ja, also auch Fischer. 1 von 4 vom Kreis, wo ich mir gedacht habe, so Alter, du hast so tolle, du so toll freigespielt teilweise. Ich kann mich von einem Pass von Heimann an ihn erinnern, wo er wirklich eine gute Chance hat, wo er das Ding überhaupt nicht reinknallt. Ich kann mich an so viele Bälle erinnern, die halb hoch oder irgendwie direkt neben den Torhüter sind. Und das ist jetzt, wo ich mir denke, so Leute, Alter, das ist ein Geschenk. Ich glaube, von den 22 Paraden, die Kuzmanovic hätte, hätte ich vielleicht auch 6 oder 7 mindestens gehalten. Und ja, das, obwohl also ich jetzt...
Du wärst halt 6 oder 7 Mal abgeworfen worden.
Ja, natürlich. Genau, das ist es. Und das ist, wie gesagt, nicht böse gegen Kuzmanovic, der es wirklich gut gemacht hat. Und der hat sich auch entsprechend feiern lassen und sowas. Das ist auch alles gut, alles wichtig. Aber, also wirklich, er wurde zum Helden geschossen. Er wurde wirklich zum Helden geschossen. Muss man einfach so knallhart sagen. Und ich finde, und das müssen wir auch machen, und wir haben es schon mal gemacht, und wir müssen wieder drüber reden, rechts außen ist und bleibt ein riesengroßes Problem in dieser deutschen Mannschaft. Christoph Steinert von außen, er ist einfach kein Außenspieler, das siehst du ihm einfach an bei der Wurfsituation. Auf die kurze Ecke zu werfen, ist für jeden Torhüter geschenkt von da, gerade bei kroatischen Torhütern, die sowieso von außen sehr, sehr stark sind. Und Timo Kastening hat sich diesen Wurf, den er sich genommen hat, darfst du dir in so einer Situation nie nehmen. Das ist kein Winkel, den er hat. Er hat keinen Anlauf, er kann nicht von der Ecke reinlaufen, sondern quasi, er läuft quasi direkt auf die Lücke zu, hat irgendwie vielleicht 2 Schritte, wenn überhaupt, und wird auf Standbein des Torhüters.
Dann denke ich so, Alter. Ja, aber was vor allen Dingen ist das für ein Wurf, Sebastian, frage ich dich. Also, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Wenn er sich diesen Wurf nimmt, dann muss er ihn mit voller Überzeugung nehmen und muss einen 100% Wurf oben links in den Winkel versuchen, also dass es kracht, weißt du, dass das Tor wackelt. Oder er spielt zu 100% mit voller Überzeugung einen komplett ekelhaften Dreher. Ja. Aber er steht da wieder, springt ab und macht eine Mischung aus beiden. Weißt du, versucht mit seinem fancy Handgelenk irgendwie den Ball noch einen mitzugeben, aber trotzdem festen zu werfen. Und das, woran endet das? Dass er den Torwart abwirft. Also das ist für mich unerklärlich. Und dann wirft er, keine Ahnung, ein paar Minuten später wirft er den 7 Meter, da wirft er den Torwart auch wieder ab. Also wirklich, du hast vollkommen recht, da diese Rechtsaußenposition, ich hätte an Alfred Gieslasson Stelle nach dem, ich weiß nicht, ich verstehe auch nicht, warum dann Lukas Serbe wird nachnominiert, war jetzt wieder nicht im Kader, richtig?
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht den Timo Kastening noch mal eine Pause gegönnt, aber...
Ja, damit er komplett fit wird. Mein Gott, vielleicht ist er schon wieder auch bei 95, 100%, kann ja sein, aber mein Gott, wenn du sowieso jemanden nachnominierst, dann hol ihn doch vielleicht einfach und lass ihn doch mal zeigen, wie er ist, weil wir wissen, er hat Alfred Gieslasson schon so gesagt, dass er unzufrieden mit seinen Außen ist. Dann gibt doch Serbe die Möglichkeit, wenn er schon im Training ist, wenn er da ist, wenn Kastening auch noch ein bisschen angeschlagen ist von seiner Erkältung, weil ich glaube, innerhalb von 2 Tagen ist er nicht bei 100%, wenn er nicht spielen kann, 2 Tage zuvor, dann gibt doch Serbe die Möglichkeit, sich zu zeigen. Mach es doch einfach. Du hast ja nichts zu verlieren. Du bist durch. Du bist im Halbfinale. Es ist doch ja, total egal, wer da spielt. Lass doch einfach Serbe spielen.
Für mich ist es nicht nachvollziehbar. Was ich auf der anderen Seite, um die beiden Linksaußen mal anzusprechen, eine der größten Enttäuschungen dieser Europameisterschaft, muss ich sagen, hat nur im ersten Spiel gegen die Schweiz performt, ist Lukas Mertens.
Ja.
Hätte ich von ihm gar nicht erwartet. Also muss ich sagen, hätte ich nicht erwartet, ist für mich eigentlich immer ein Abschlussmonster gewesen, diese kranke Sprungkraft, diese Wurftäuschung im Sprung noch. Hat eigentlich immer jeden Torwart zum Verzweifeln gebracht. Traut er sich nicht mehr? Weiß ich nicht. Glaube ich, hat wirklich wurftechnisch das Selbstvertrauen komplett verloren. Rune Dahmke startet beide Spiele und hat ihm einfach den Stand abgekauft. Ja. Und da möchte ich mal eine Lanze für Rune Dahmke brechen. Brennt dem Torwart auch den ersten Wurf, den er sich nimmt, sehr frei, guter Winkel auf den Pelz und entscheidet sich danach dann aber, komplett mit 110% abzuschließen und die Dinger so brutal da reinzuschweißen, das ist eine geile Reaktion. Das ist eine Reaktion, die mir gefällt. Am Ende, nicht am Ende, sondern zwischendrin hat er zwar noch einen Tempo-Gegenstoß.
Ich wollte es gerade sagen.
Fari, abgeschlossen. Das hat
das darf ich nicht erlauben.
Da habe ich mich schwarz geärgert auch wieder, weil das, also hätte er da einfach...
Das war Geschenk für den Keeper.
Total, ja. Aber seine Wirkung von außen nach diesem ersten Fehlwurf, hat er sich gedacht, nein, das passiert jetzt nicht. Ich ziehe jetzt hier voll durch.
Und der einzige Außen, der getroffen hat.
Ja, es ist halt irre einfach so, ne? Und ich weiß es nicht. Also Das ist für mich unerklärlich. Auch so ein Julian Köster, ne? Julian Köster gegen Ungarn, 9 von 10. Was eine Effektivität. Unglaublich. Und jetzt macht er 2 von 5. Und Heimann ebenso. Und Uschins haben wir schon angesprochen, ne? Uschins kommt gut rein, macht direkt ein, zwei Tore, aber lässt sich dann zusammen irgendwie mit Fischer und der ganzen Mannschaft so krass verunsichern und wirft auch in der Sequenz innerhalb von, glaube ich, 6 Minuten oder so, hat er 3 Durchbrüche und alle drei wirft der Hanebüchen auf den Torwart drauf. Also ich kann es nicht erklären, aber es war ja schon, sage ich mal, nach dem Ungarn-Spiel wurde ja die Frage, haben wir ja den Spielern, sage ich mal, nachdem beim Stimmeneinholen die Frage gestellt, wie habt ihr dieses Thema Abschlussschwäche, wie seid ihr das angegangen? Weil das kannst du ja nicht innerhalb von einem Tag, sage ich mal, trainieren. Die können ja auch alle aufs Tor werfen. Und es ist angesprochen worden. Und ich kann einfach nur hoffen, dass im Endeffekt wir genau das Gleiche beobachten. Wir jetzt einfach so eine Analogie sehen, sage ich mal, dass wir die gleiche Reaktion gegen Dänemark sehen, wie wir die Reaktion auf das Österreich-Spiel gesehen haben. Nämlich, dass jeder Spieler jetzt den Torwart mit ins Tor werfen will. Und das musst du hast es nämlich schon angesprochen, wenn wir einmal vorausschauen auf morgen Abend, also wir nehmen am Donnerstag auf, am Freitag spielt Deutschland gegen Dänemark das Halbfinale. Da stehen Emil Nielsen und Niklas Landin im Tor, die vermeintlich ja zwei der besten Torhüter, die es im Moment gibt. Da musst du den Torwart mit ins Tor werfen wollen, weil wenn du die ins Spiel holst, dann wirft Deutschland eine einstellige Anzahl an Toren. Lehne ich mich mal weit aus dem Fenster.
Ja, bevor ich auf Dänemark zu sprechen komme, wir müssen einen Mann loben, Robin. Einen Mann, der 100% Quote hat. Und ich finde, für mich, nachdem ich ihn gespielt habe sehen, habe ich mich nochmal mehr gefragt, warum er erst jetzt so richtig spielen durfte. Nils Lichtlein, der hat Dinger gespielt, Pässe, seine Teamkollegen in Szene gesetzt, 2 von 2. Ey, das war eine Augenweide, den Spielen zu sehen. Warum erst jetzt? Wirklich, warum? Ich kann es nicht nachvollziehen. Dieser Junge, der kann eine Entlastung für Knorr sein. Da kann er sich 10 Minuten auf die Bank setzen. Knorr 15 Minuten. Der kann sich ausruhen für die Schlussphase, wenn du so ein Licht dann in der Hinterhand hast. Ich verstehe es nicht, warum Licht denn sich erst jetzt so zeigen dürfte. Und ich hoffe es wirklich sehr, dass er auch das Vertrauen bekommt gegen Dänemark, weil dieses Element, glaube ich, darauf sind die Dänen nicht so eingestellt und es kann denen schon ein bisschen wehtun, weil wir auch dann natürlich jemanden haben, der das Spiel in die Breite zieht, er holt seine Spieler ein bisschen und das ist super, wie er das macht. Ich hoffe, dass er gegen Dänemark viel Spielzeit bekommt, weil er hilft diesem deutschen Angriff brutal.
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und ich habe auch die Hoffnung, dass es jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt war, dass er reingeworfen wurde. Ich glaube nicht, dass es genau so taktisch geplant war, sage ich mal, dass man ihn erst wirklich im letzten Spiel der Hauptrunde, um eben nicht die Dänen so oder den möglichen Halbfinalgegner, ich glaube, so weit kann man dann doch nicht planen. Aber ich hoffe, dass es ja, dass es sich genauso ausgeht, wie du es gerade beschrieben hast. Weil die Agilität, die Geschwindigkeit, die Abläufe, aber auch die überraschenden Momente im Spiel, die er liefern kann, können ein Faktor sein. Also, weil ein Jurikor kann natürlich einfach auch entschlüsselt worden sein, sage ich mal, und jeder weiß, wie er spielt. Er ist teilweise natürlich immer noch unberechenbar, ohne Frage, weil er einfach ein Ausnahmespieler ist, aber genau diese 10, 15 Minuten, von denen du sprichst, sind halt, glaube ich, schon wichtig. Und wenn dann Nils Lichtlein, ja, mit diesem, ich glaube, das ist der Einzige, der wirklich richtig positiv auch teilweise aus diesem Spiel geht, trotz einer 6-Tore-Niederlage. Und da hat er auch alles recht zu. Und das ist natürlich cool. Aber man merkt das auch nicht nur bei Nils Lichtlein, muss ich sagen, sondern Justus Fischer und Renas Uschins waren nach dem Spiel nicht so angefressen, wie, sage ich mal, der erste Anzug der Deutschen, sondern die Jungs waren happy, dass sie sich die Chancen erarbeitet haben, dass sie Spielzeit bekommen haben, dass sie eine gute Abwehr gestellt haben, haben sich natürlich auch massiv darüber aufgeregt, dass sie die Dinger verworfen haben. Aber man merkt, dass sie Bock haben. Und das ist ja was so, diese Spielfreude, ne? Nils Lichtlein hat Bock, da vorne zu ackern, zu zaubern, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Bei Justus Fischer habe ich das Gefühl gehabt, das ist mal wieder endlich ein Typ, der hat richtig Bock auf Verteidigen. Weißt du, der hat Bock, im Mittelblock Leute wegzupflücken und den Gegner ins Zeitspiel zu treiben. So, weißt du, das fehlt mir so ein bisschen. Guck ich mir zum Beispiel den Ludovic Fabregas mit einem Luka Karabatic zusammen an. Die beiden haben sowas von Hardcore Bock, Innenblock zu spielen. Ja,
und Justus die wollen Fischer dir wehtun.
Genau, und Justus Fischer gibt mir ähnliche Vibes. Der hat Bock auf Verteidigen. Der hat Bock, dem Gegner den Weg dazu versperren und so den Gegner komplett zur Verzweiflung zu bringen. Und das braucht es ja so ein bisschen. Und mein Tipp geht ja eh dahin, ich habe ja ganz am Anfang in unserer EM-Vorschau gesagt, Deutschland wird Zweiter. Ich glaube an die Sensation.
Ja, dann lass uns doch mal auf unser kommenden Gegner schauen. Auch er, das dürfen wir nicht vergessen, hat auch sein letztes Hauptrundengruppenspiel verloren. 25-28 gegen Slowenien. Müssen aber dazu erwähnen, dass Magnus Saugstrup, Simon Pütlik und Matthias Gitzel nur auf der Tribüne saßen. Also die konnten ihre drei besten Spieler auf jeden Fall schon. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn Michael Damgard eine Quote von 3 von 12 hat, was manchmal auch so typischer Damgard ist, dass dann Slowenien gewinnt, das wundert dann auch nicht unbedingt.
Ja, Michael Damgard für mich Man of the Match in dem Spiel. Ich liebe diesen Mann so sehr. Dass der immer weiter wirft.
Das ist dem sowas, der hat ein unglaubliches Selbstvertrauen, das ist brutal.
Nikolai Jakobsen verzweifelt, seine Mitspieler gucken teilweise ihn an und fragen sich, was hast du da, warum hast du diesen Wurf genommen? Und er zündet und zündet und zündet. Es ist großartig. Also wirklich, für mich ist das einfach ein beeindruckender Spieler, leider eine aussterbende Art. Also deswegen können wir froh sein, dass wir ihn noch beobachten dürfen. Aber du hast es schon angesprochen, Gitzel, Saugstrup, Pütlik, du hast halt im Schnitt 15 Tore, sichere 15 Tore pro Spiel auf die Tribüne gesetzt. Ne? Also, und das ist nicht übertrieben. Das sind sichere 15 Tore dieser drei Spieler pro Spiel ungefähr. Plus halt Saugstrup, der im Mittelblock halt auch nochmal richtig ranklotzt mit Halt normalerweise zusammen. Ja, und alles alles spricht gegen das deutsche Team. Müssen wir also rein qualitativ, wenn wir aufs Papier gucken, wenn wir jedwede Emotionalität und Lokalkolorit da rauslassen, dann wirst du damit 10 geschrubbt normalerweise. Aber alles ist möglich im eigenen Land.
Das stimmt definitiv. Also ja, wie gesagt, ich glaube, diese Qualität in diesem Kader. Also wenn du einen Aaron Mensing auf der Tribüne sitzen lassen kannst, ist einfach... Es ist brutal. Also ich war überrascht, dass sie auch dann noch mit zwei Rechtsaußen gespielt haben. Also normalerweise ist ja nur einer dabei, entweder Johan Hansen oder Hans Lindberg. Was bei denen muss man auch schon zugeben, so ein bisschen so eine Schwachstelle ist. Also ich finde, weder Hansen noch Lindberg hat 100% überzeugt in diesem Turnier. Und dadurch, dass du halt Kicklöke hast, ist ja teilweise einfach so, dass du halt auch komplett ohne Rechtsaußen spielst, weil halt auch Kicklöke so gut verteidigen kann. Das ist halt auch kein Rechtsaußenschütze. Das ist einfach so. Aber das brauchen sie halt nicht, weil halt ein Gitzel auf halb rechts, die ja 8, 9 Tore im Spiel schenkt, und da ist scheißegal, wer da auf rechts außen steht, weil der sowieso verhungert. Also,
ja, kriegt keinen Ball, aber Gitzel wirft halt auch die Tore für die Rechtsaußen mit. Also das ist ja dann ja. Okay. Also wenn der Gitzel seine 8 bis 10 Hütten macht, dann ist es ja fair aufgeteilt, sag ich mal. Hans Lindberg ist im Kader, ne, wirft natürlich schön die 7 Meter. Das ist halt auch immer großartig zu beobachten, wie da der jetzt 42-jährige Mann eingewechselt wird und die einen nach dem anderen da reinzimmert, das ist einfach großes Kino. Und ich glaube, gegen diesen Angriff, also das ist die einzige Chance der Deutschen, meiner Meinung nach, weil ich sehe die deutsche Verteidigung schon mit als eine der besten Abwehrreihen bei dieser Europameisterschaft. Und wenn Andi Wolf einen Sahnetag erwischt und wir so verteidigen, wie wir es das ganze Turnier über gemacht haben, dann sehe ich eine Chance. Weil in der Abwehr, meiner Meinung nach, die denen schon zu knacken sind. Da spielen sie nicht von einem anderen Stern, die sie es im Angriff tun, sondern sind sehr, sehr stark. Aber zum Beispiel halte ich die französische Abwehr für besser als die dänische Abwehr, wenn ich ehrlich bin. Und ich halte auch die deutsche Abwehr an einem richtig guten Tag. Und davon hatten sie einige auch für besser als die dänische Abwehr, muss ich sagen. Aber der Angriff ist natürlich das, was Dänemark auszeichnet. Und du kannst eine Mannschaft wie Dänemark, die wirst du nicht unter 27, 28 Toren halten. Und aus dem Grund muss natürlich vorne alles funktionieren und die Wurfeffektivität mindestens an die 65, 70% gehen bei Torhütern wie Nielsen und Sandin, dass überhaupt was möglich ist. Aber ich sehe, ja, ist nicht so. Hättest du mich vor der Europameisterschaft gefragt, wie dieses Halbfinale ausgeht, dann hätte ich, glaube ich, noch deutlicher auf Dänemark getippt, als ich es jetzt gerade tue.
Bin ich absolut bei dir. Also ich habe sie ja auch gesehen in München, 3 Spiele komplett live. Und ich hatte auch da den Eindruck. Also im ersten Spiel war es eine brutale Defensive, die sie hingestellt haben. Also das ist natürlich klar mit Nielsen, der Quote von 72% hat. Das ist halt einfach nicht reproduzierbar. Das muss man einfach ganz klar sagen. Im zweiten Spiel war es die überragende Offensive, aber da hast du auch gegen Griechenland, hast du ja 28 Hütten einchecken lassen. Also das war wirklich, wirklich doch sehr, oder ja, 28 Hütten, genau, das war sehr überraschend. Gut, klar, dass du dann Portugal und Niederlande so her spielst, das spricht natürlich vor diese brutale Offensive, die sie haben, die gute Torhüterleistung hinten drinne. Aber gut, du hast schon im Schwedenspiel gesehen, dass sie dann auch schon zu ärgern sind, wenn es dann wirklich auch eine Mannschaft auf Augenhöhe ist, die dann auch 60 Minuten lang mithalten kann, wenn die ihre Chancen nutzen und so weiter. Das hast du das schon auch gemerkt, dass sie dann auch sehr, auch nicht so diese überragende Defensive stellen, sondern halt vor allem sich über offensiv dann halt definieren. Gut, jetzt das letzte Spiel will ich nicht mehr bewerten und gegen die Norweger, da war auch so ein bisschen schon so eine Luft raus, fand ich zum teilweise, wo man einfach so das Gefühl hat, okay, man hat jetzt hier diesen ersten Platz abgesichert und da ist ein bisschen diese 100%ige Überzeugung mit dabei. Aber ich finde, es ist nicht so klar wie vor dem Turnier vermutet. Da bin ich auch bei dir. Aber man darf auch nicht vergessen, diese Mannschaft hat immer noch so brutal viel Qualität. Die können immer noch eine Schippe draufpacken. So, und das ist dann ihnen auch sowas von egal, wer dir dagegenüber steht. Weil die einfach so viel Erfahrung besitzen mit einem Mikkel Hansen, mit einem Niklas Landin und dann aber auch so viel Explosivität. Simon Pütlich, Matthias Gitzel. Das ist brutal. So, und ich glaube, es wird sehr davon abhängen, wie wir die Außen rausnehmen können. Also, was hat Emil Jakobsen für einen Tag, der immer rein links außen ist? Aber ich finde auch, der auch schon schwächere Tage bei dieser EM gezeigt hat. So, das wird auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen. Wie kriegen wir die Kreisläufer in den Griff? Hat großteilig eigentlich sehr gut funktioniert über den Turnierverlauf der deutschen Mannschaft, muss ich sagen. Also, das sah nach den Testspielen gegen Portugal deutlich schlimmer aus, als wir es jetzt bei der EM gesehen haben. Klar, ein oder andere Mal kommt auch was durch, aber ich habe jetzt noch keine überragende Kreisläufer gesehen, die uns da hergespielt haben. Also, Banhidi beispielsweise bei einem einzigen Tor gehalten, das musst du auch erstmal schaffen. Muss halt die Frage ist, wie Leute rückkommen in den Griff kriegst. So, und wenn du den halt nicht hinkriegst und die halt Tor um Tor machen können, dann wird es ein langer, langer Tag.
Ja, also auf so ein Wurffestival, ne, brauchen wir uns gegen Dänemark nicht einlassen.
Vor allem
Also
da.
das geht in die Hose, weil wenn sich beide Mannschaften entscheiden, die Abwehr zu vernachlässigen, dann verlieren wir.
Das können wir nicht mithalten, nein.
Das ist einfach so, weißt du, dann lässt du dir dann nämlich irgendwie am Ende 36, 37 Dinger einschenken.
Und so werfen wir nicht.
So viele werfen wir nicht. Sorry, aber das habe ich über den Turnierverlauf definitiv festgestellt, dass wir so viele Tore nicht werfen.
Ja, ich bin sehr gespannt, ob das die deutsche Mannschaft zeigen kann, wie
Ja, ich werd auf jeden Fall
effektiv die sein kann.
morgen wieder vor Ort sein und mir live in der Lanxess Arena, die ich einfach noch mal kurz hervorheben möchte, es ist die
Ja.
beste Handballhalle der Welt. Es ist so großartig, in dieser Halle zu stehen und diese Stimmung mitzunehmen. Also ich war jetzt dreimal da in dieser Hauptrunde und ich hatte so eine Gänsehaut. Jedes Mal, wenn ich da stand, das ist einfach großartig. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Finalwochenende.
Ja, ist auf jeden Fall mega, mega, mega super. Also kann ich nur zustimmen. Das ist einfach eine geile Stimmung, die dort ist. Ja, wir schauen mal, was dann passieren wird, wie es aussehen wird am Freitag. Machen jetzt mal eine kurze Pause, dann kommen Stimmen, die Niklas Tretin gesammelt hat, der war auch gestern oder Mittwoch dann in Köln. Und dann schauen wir natürlich noch Blick raus auf das andere Halbfinale und wir müssen noch über zwei andere Themen reden. Weltrekordspiel und eine überraschende Rückkehr in die Bundesliga. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf im Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, dann sind wir aus der Pause zurück und wollen natürlich jetzt die Stimmen hören, die Niklas Tretin gesammelt hat, fleißig. Wollen wir mal reinhören. Mit Johannes Goller mal anfangen und uns mal seine Einschätzung abholen zum Spiel. Natürlich auch schon den kleinen Blick voraus auf den kommenden Gegner in Dänemark.
Ich glaube, aktuell noch der Dämpfer. Und das soll auch so sein, weil wir uns mehr vorgenommen haben. Also ich würde lügen, wenn da nicht viel abgefallen ist vor dem Spiel mit den Ergebnissen. Und natürlich sagt man, man will sich auf unser Spiel fokussieren. Aber es ist natürlich so, dass wir unseren Traum durch den Sieg der Franzosen und durch den Sieg der Isländer erfüllt bekommen haben. Und haben uns dann gesagt, wir wollen das heute natürlich mit der gleichen Intensität angehen wie die letzten Spiele. Das haben wir nicht geschafft. Lassen die Kroaten ins Spiel, dann ist es zur Halbzeit eng und dann fehlt, glaube ich, die letzte Konsequenz im Abschluss. Wir spielen uns eigentlich gute Möglichkeiten heraus und es ist natürlich schon jetzt aktuell so, dass wir nicht diesen Flow mitnehmen können, den wir aus den letzten Spielen oder vor allem aus dem Ungarn-Spiel hatten. Und von daher tut es ein bisschen weh, aber wir sind im Halbfinale und das schütteln wir jetzt ab und konzentrieren uns auf die Mannschaft. Es wäre eine Option, ein Tor zu werfen. Wenn man den genau in die Ecke wirft, dann ist er auch drin. Also das ist immer ein bisschen müßig. Man muss natürlich auch den Torwart der Kroaten loben, der, glaube ich, auch einen sehr, sehr guten Tag erwischt hat und dann auch uns das Leben schwer gemacht hat. Auf der anderen Seite erleben wir das jetzt zum zweiten Mal. Gegen Österreich war es ähnlich, dass wir am Torwart gescheitert sind und das darf uns einfach auf dem Niveau nicht passieren. Aber ich kann den Tipp gerne weitergeben, dass man den Ball ins Tor wirft. Genau das nämlich. Eine Mannschaft, die auch ein unglaubliches Selbstvertrauen, Selbstverständnis hat, die eigentlich zum Turnier anreise, um das zu gewinnen. Und von daher ist es natürlich die denkbar schwerste Aufgabe, die wir im Halbfinale haben. Aber wir sind im Halbfinale und werden alles dafür tun, dass wir vielleicht die Überraschung schaffen können. Und darauf sind wir natürlich als erstes mal auf eine gute Vorbereitung, auf einen guten Start ins Spiel, auf eine Intensität angewiesen, die von uns kommen muss. Und wenn wir das bringen, glaube ich, dann können wir uns auf eine Unterstützung von den Zuschauern verlassen, die uns auch tragen können. Ich finde auch, dass es heute auch kein schlechtes Spiel war. Wir waren nur nicht clever genug in manchen Phasen im Abschluss und haben daraus viele Gegenstöße bekommen. Von daher, ich glaube, dass das Spiel an sich auch nicht so grundsätzlich falsch war, aber es hat halt der letzte Pfiff sozusagen gefehlt. Ich glaube, Alfred wird auf jeden Fall die richtige Ansprache finden, aber ich glaube, ganz ehrlich, wer jetzt nicht motiviert ist, wer jetzt nicht bereit ist, alles da reinzuwerfen, der ist hier sowieso falsch und da haben wir keinen dabei, der hier falsch ist. Von daher wird das schon alles seinen Gang gehen. Ja, ist natürlich ein Traum, der wahr wird, auf jeden Fall. Wir haben immer vom Traum gesprochen, das ist der Realität geworden. Durch verrückte Konstellationen in dem Turnier, durch Mannschaften, die früher ausgeschieden sind, als man erwartet hat, durch schwankende Leistungen auch von uns, aber trotzdem sind wir da. Und jetzt wollen wir den Traum, der wahr geworden ist, natürlich auch vergolden und werden alles dafür reinhauen, dass das klappen kann. Ja, natürlich kann man das so sehen. Ich glaube aber, die Ideen sind so dermaßen abgeklärt, dass sie hierher kommen, um ein gutes Handballspiel zu machen, um uns das Leben schwer zu machen. Wir hatten vergangenes Jahr zwei Spiele, wo wir echt nicht gut ausgesehen haben gegen Dänemark. Von daher wissen wir, was da auf uns zukommt. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, wenn wir so eine Intensität wie zum Beispiel gegen Ungarn in die Abwehr bringen, wenn wir uns auf unsere Torhüter so verlassen können, wie wir es in dem Turnier jetzt machen können, dann ist es für jede Mannschaft unangenehm, gegen uns zu spielen. Und es liegt an uns, dass wir das hinkriegen. Ja, werden sie. Aber wir müssen auch erstmal in Vorleistung gehen. Das ist immer so, dass wir zeigen müssen, dass wir da sind, dass wir die Intensität reinbringen, dass wir mithalten können. Und dann, glaube ich, kann die Halle uns tragen. Aber wie gesagt, uns nur darauf zu verlassen, wäre natürlich fahrlässig. Wir müssen schon auch ein eigenes Leben mitbringen. Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt hinfällig ist, weil es war auch im Angriff kein schlechtes Spiel. Es waren einfach viel zu viele freie Würfe, die wir gegeben haben. Und das nochmal anzugucken, ist, glaube ich, nicht besonders förderlich für Selbstvertrauen. Ich glaube, jeder, der heute nicht zufrieden ist, wird sich seine Gedanken machen und das aber auch morgen abschütteln. Und dann konzentrieren wir uns voll auf Dänemark.
Ja, soweit der Kreisläufer der deutschen Nationalmannschaft. Und wir wollen mal den Keeper hören, Andreas Wolf. Ich lasse euch mal dieses kleine Wortgefecht drin, was ich am Anfang geliefert hat in unserer Aufnahme, die Niklas mitgenommen hat. Er war ein bisschen angefressen. Das war so dieser typische alte Andi Wolf wieder, würde ich sagen. Aber hört am besten selbst rein, wie er reagiert, beziehungsweise natürlich auch, wie er die Partie selbst einschätzt.
Kurioses Spiel. Wie würdest du das bewerten?
Das Spiel soll ich jetzt bewerten?
Bitte schön.
Also das Spiel, bei dem es um nichts mehr ging, von dem schon vornherein klar, dass wir im Halbfinale waren.
Trotzdem.
Was möchtest du hören?
Deine Meinung zu dem
Spiel. Soll ich sagen, dass alle Spieler schlecht waren?
Zum Beispiel, wenn du das
nicht. Möchte ich nicht sagen. Also das Spiel ging heute um die goldene Brust sozusagen.
Ich finde nicht, dass sie alle schlecht waren.
Nö, finde ich auch nicht. Aber habe mir so ein bisschen den Eindruck, dass du jetzt sowas hören möchtest.
Nö,
das Spiel heute ist für mich vollkommen wertfrei. Es ging einfach nur darum, dass alle spielen, die Belastung zu verteilen, weil wir Freitag ein unfassbar wichtiges Spiel haben. Wir haben unser Ziel erreicht, schon vor dem Spiel ins Halbfinale zu kommen. Und jedem von uns war klar, dass es einfach nur darum geht, sich bestmöglich vorzubereiten auf die Dänen. Ach nee, also ich glaube, wir waren voll gespannt, aber die Kroaten haben es einfach mit ihrer Übermacht überrollt und ich denke, jeder hat bis aufs Blut gekämpft und ja, letztendlich wurden wir dann einfach besiegt in diesem Clash der Emotionen. Ja, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht mit Konzentrationsschwierigkeiten zu tun hat, die eben daraus resultieren, dass es quasi nicht mehr um irgendwas ging, dass wir schon weiter waren und dass einfach jeder das Spiel mehr oder weniger nicht hinter sich bringen wollte, aber dass eben die hundertprozentige Überzeugung gefehlt hat, weil eben der Fokus größtenteils auf Dänemark lag. Kann sein, aber Kuzmanovic hat natürlich ein fantastisches Spiel gemacht und die Kroaten sind alles andere als Laufmannschaft. Aber ich wünsche, sie hätten Schwächen, ja. Also ich denke, sie haben eines der besten Torpedos in der Geschichte des Handballs. Sie haben einen fantastischen Tempo-Handball, sie haben wirklich eine beneidenswerte Fähigkeit, den Ball nach vorne zu tragen, nach Ballgewinnen. Also ich weiß gar nicht, wie lange es dauert, wenn wir von der Parade des Torhüters, bis der Ball im gegnerischen Tor ist, können wahrscheinlich nur 2 Sekunden sein. Und sind unfassbar stark im 1 gegen 1, sind unglaublich abschlussstark und auch eine sehr, sehr erfahrene Truppe, trotz einiger in den letzten Jahren Newcomer, die aber dann zwischendurch einmal 2, 3 MVP-Titel gesammelt haben, so wie Gitzel. Ja, auf eine hohe Wurfeffektivität und dass wir natürlich in der Abwehr die Kreise der Dänen weitestgehend einziehen, dass wir einen guten Rückzug haben, dass wir die Dänen einfach überhaupt nicht ihr spielen lassen, weil wenn wir uns auf ein offenes Scheibenschießen mit den Dänen einlassen, werden wir den kürzeren ziehen. Dann ist natürlich überraschend, dass bei 2 Weltklasse-Torhütern beide Weltklasse-Torhüter super sind. Verblüfft mich auch, ganz ehrlich. Also ich hätte damit gerechnet, dass 2 der besten Torhüter der Welt so eine Leistung bringen. Unerwartet. Aber natürlich hat Emil Nielsen ein fantastisches Turnier gespielt bisher und Niklas aber ebenso. Und ich möchte gar nicht sagen, wen ich lieber am Tor sehen würde, weil das ist jeweils zwischen Pest und Cholera, wie man so schön sagt. Und ja, ich denke, dass eine absolute Wand, egal in welchem Fall oder wer am Tor stehen wird, auf uns zukommen wird. Und dass, wenn wir selbst mir einen Torhüter rausschießen, der andere einfach auch eine Weltklasse-Partie liefern kann und dass das sehr, sehr schwierig wird. Ja, absolut. Es war für David gut, ein paar Spielminuten zu kriegen. Er hatte in den letzten Spielen ja nicht so viel Gelegenheit dazu. Er hat seine Chance heute fantastisch genutzt, hat super gespielt, hat dafür gesorgt, dass das Spiel noch einigermaßen lange offen blieb und hat genau das gezeigt, warum er nominiert wurde.
Wie hoch schätzt du eure Chancen ein, dass ihr Dänemark schlagen könnt?
100%.
Was stimmt dich da so optimistisch?
Weil wir eine fantastische junge Truppe haben, die sehr kampfstark auftreten wird, die mir zu heute sehr, sehr viel mehr Kampf in der Abwehr leisten wird und die natürlich auch ein Heimpublikum im Rücken hat, das uns dann hoffentlich zum Sieg gegen die Dänen tragen wird. Ich denke, jeder, der so ein bisschen Wettkampfshunger in sich hat und ein bisschen erfolgshungrig ist, wird genau diese Einstellung nicht haben. Wir sind jetzt im Halbfinale, wir sind nicht im Halbfinale, um uns dafür abzufeiern, sondern wir sind im Halbfinale, um das Turnier gegebenenfalls zu gewinnen. Wir wollen auf jeden Fall auch das Halbfinale gewinnen. Es gibt noch Sachen außerhalb des Turniers zu erreichen, beispielsweise die direkte Olympia-Qualifikation, die sollte man auch nicht außer Acht lassen. Aber ansonsten, wenn du im Halbfinale bist, kannst du, glaube ich, nicht hingehen und sagen, okay, das Turnier ist abgeschlossen.
Ja, typisch launisches Interview von Andy Wolf. Finde ich super, bin ich ganz ehrlich. Solche Leute, die auch mal so eine klare Kante zeigen und auch mal ein bisschen Kontakt geben, macht es auch aus, dass man auch so Typen dann auch im Sport hat. Aber wir wollen jetzt weiter gucken aufs nächste Interview und wir haben jetzt Kai Häfner für euch mit seiner Einschätzung zum Spiel und natürlich den Blick voraus auf Dänemark.
Ja, ich muss sagen, gerade fühlt es sich echt bescheiden an. Auch ein bisschen genervt, wirklich von unserer Leistung, wie wir uns heute präsentiert haben. Weil wir wollten eigentlich den Flow ein bisschen mitnehmen und dann hast du die ausverkaufte Hütte und wir spielen so einen Rotz. Das ist nicht gut und nervt gerade. Aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Wenn mir einer vor 2 Wochen sagt, ihr verliert heute, seid aber im Halbfinale, hätte ich gesagt, muss euch das Ding unterschreiben. Definitiv, das würde ich auch unterschreiben, dass es, glaube ich, die beste Mannschaft ist. Das haben sie in den letzten Turnieren immer wieder eindrucksvoll bewiesen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn wir in diesen Flow kommen, die Halle da ist, ein paar Jungs von uns einen guten Tag haben, können wir das eine Spiel auch mal gewinnen. Immer wieder was Besonderes. Ich habe mich tierisch gefreut vor dem Spiel, dass das Ding durch ist. Halbfinale hat man nicht alle Tage, wenn man die letzten Turniere betrachtet. Dazu noch zu Hause vor so einer Halle. Da gibt es Gänsehaut und da freut man sich drauf.
Ja, ich glaube, mit der Vorfreude auf dieses Spiel ist er nicht allein. Da gibt es mit Sicherheit auch weitere noch Teamkollegen von ihm, die sich da auch ebenfalls sehr darauf freuen werden. Wir wollen jetzt nochmal Lukas Mertens zu Wort kommen lassen, der im Mikrofon von Rolf Bernardi gesprochen hat. Und dann kommen wir gleich nochmal zurück hier zum letzten Teil, werfen wir noch einen Blick auf den Gegner und noch natürlich auf das ein oder andere kleine Thema. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Lukas Mertens, wir haben gerade deinen Kollegen gefragt, irgendwie sind wir ratlos. Wie ist das Spiel denn zu interpretieren?
Ja, schwierig. Erstmal muss ich sagen, dass es uns leid tut, was wir da für einen Auftritt hingelegt haben. Das wollten wir nicht so. Das ist nicht die Mentalität von Deutschland, die wir zeigen wollen. Aber ich muss sagen, dass wir jetzt im Halbfinale stehen und dass das Spiel vorher schon das entschieden hat. Weiß nicht, müsste man jetzt so diskutieren, ob das vielleicht uns vorher auch beeinflusst hat. Ich will das eigentlich nicht sagen, aber der Spielverlauf war schon nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind wieder am Torhüter gescheitert, der sehr, sehr gut gehalten hat. Wir haben gute Chancen uns rausgespielt, aber ich glaube, jetzt sollte der Fokus geschärft werden, denn wir stehen im Halbfinale. Das ist eines der größten Erfolge für Deutschland seit Jahren, das muss man echt so sagen. Ich freue mich auf das Ganze, aber wir haben was gut zu machen.
Dafür wünschen wir viel Erfolg.
Dankeschön.
Und wir sind zurück aus unserer Pause, nachdem wir die Stimmen gehört haben und einen bisschen angeregt Andi Wolf, um es mal kurz zusammenzufassen. Fand ich sehr, sehr, sehr spannend, ihn da zu hören, was ihn da so aufgeregt hat. Aber gut, das ist halt Andi Wolf. Wir kennen ihn nicht anders, unser brodelnder Vulkan. Robin, lass uns aufs zweite Halbfinale zu sprechen kommen. Das stand ja schon vor dem letzten Hauptpolspieltag fest, dass es das Spiel Frankreich gegen Schweden sein wird. Wenn wir uns jetzt deren letzten Spiele anschauen, Frankreich, die einzige Halbfinalmannschaft, die ein letztes Hauptrundenspiel gewinnt. Und die Schweden haben eine ordentliche Rutsche bekommen gegen Norwegen, 37-27. Die haben mal richtig einen auf den Arsch gekriegt.
Ja, also die Schweden hatten, glaube ich, den Kopf definitiv schon im Whirlpool und auch in Massage-Liege, glaube ich, um die Hauptrunde so ein bisschen wegstecken zu können und waren schon im Recreation-Modus fürs Halbfinale.
Also, 33-23 ist schon...
In der zweiten Halbzeit daher spielen lassen, das war schon krass. Also 23 Tore von den Schweden, das ist vor allen Dingen, also auch 33 zu kassieren, ist nicht typisch für ein schwedisches Team. Ne?
Weil zumal ohne Sangosen und Johansen, das haben wir jetzt vergessen.
Ja, und also wenn wir über die stärksten Abwehrreihen sprechen, würde ich die Schweden definitiv da neben die Deutschen und die Franzosen stellen. Weil dieser Mittelblock, Max Dari, Jonathan Karlsbogart, ey, das ist auch, also so ein Jonathan Karlsbogart, ich hab's ja bei Justus Fischer und dem französischen Innenblock schon angesprochen, so ein Jonathan Karlsbogart, dem siehst du auch an, dass der richtig Bock hat auf Innenblock, Alter, und da richtig rein zu fetzen, das ist, finde ich, ein großartiger Spieler, dem siehst du das ja körperlich fast, also gar nicht so an, sag ich mal, aber der spielt einen Innenblock, das ist irre, der ist so schnell, so hart am Mann auch immer dann. Da dann 33 Dinger zu kassieren, das ist schon heftig, aber gut, ne? Im Endeffekt werden die Schweden dieses Spiel verbuchen unter, ja, danke, wir haben mitgespielt. Ist uns egal, was da passiert ist. Jetzt zählt es gegen die Franzosen. Für die Norweger war es natürlich nett, das nochmal irgendwie mitzunehmen, aber ich glaube, dass das die Schweden sehr gut einordnen können und das relativ gut hinkriegen, den Fokus auf das Frankreich-Spiel zu setzen und rein vom Papier her und auch von meiner Einschätzung ist das natürlich das offenere Halbfinale meiner Meinung nach. Also da kann ich dir nicht sagen, wer das Spiel gewinnt. Die Schweden haben mich positiv überrascht. Ich hätte die nicht so stark erwartet jetzt wieder. Zwar sind sie amtierender Europameister, aber ich hatte gedacht, mit einem Jim Gottfriedsson, der nicht so ganz in Form ist, wird es vielleicht ein bisschen schwierig, aber für mich haben sich die Schweden doch echt auch stark präsentiert. Die Franzosen kommen natürlich mit diesem Hochgefühl von 10-0 Punkten da rein. Ne? Das ist schon 12-0 Punkte sind es jetzt, glaube ich, sogar, ne? Gegen Boah, das ist schon eine beeindruckende Vorstellung, muss ich sagen.
Definitiv. Also die lassen wirklich gar nichts anbrennen. Also denen ist das auch sowas von, die spielen da ihr Stiefel runter. Das ist schon, das ist nicht immer brutal dominant, sodass die Teams aus der Halle schmeißen, aber es ist halt immer so gut, dass sie halt am Ende ihre Partien gewinnen. So, und ich glaube, das ist etwas, was man auf jeden Fall mitnehmen kann, dass sie die einfach so auch konzentrierter noch rangehen. Ne? Also wir haben es ja gesagt, vielleicht bei einem anderen ein bisschen so, ja, okay, mein Gott, letztes Spiel, wir sind ja sowieso durch, ja, okay, halt, ne, scheißegal. Bei den Franzosen, nee, das ist uns nicht scheißegal, wir wollen dieses Ding bloß gewinnen, wir wollen ihn nicht verlieren. Das ist wirklich eine Mentalität, die diese Mannschaft an den Tag legt, die, glaube ich, auch natürlich daher rührt, dass du halt auch einfach solche Siegertypen hast im Team. Ne? Die Karabatic-Brüder, einen Fabregas, einen Dika Mem, die wollen jedes Spiel gewinnen. Das ist denen egal, wer der Gegner ist, es ist egal, ob die durch sind oder nicht. Die wollen jeden Gegner kaputt spielen. Das ist einfach so. Das wollen die machen, das kriegen sie auch hin. Ja, auch klar, natürlich, Ben Hassan nicht im Kader, hast sofort gemerkt, tote Leistung war nicht vorhanden. Aber ja, also dieses französische Team, also das ist, die kriegen jedes Jahr neue Spieler mit dazu, wo du dir fragst, wo kommen eigentlich diese ganzen Spieler her? Das ist brutal, was die da an Talentpool haben in Frankreich.
Ja, es gibt immer so, würde ich sagen, Dekaden, in denen du Mannschaften hast, die nicht unbedingt Hurra-Handball spielen, aber die gefühlt nicht zu schlagen sind.
Ja.
Wo jede Nation einen absoluten Sahnetag erwischen muss und unendlich kämpfen muss, um diese Mannschaft, um diese Nation zu schlagen. So in den 90ern waren es die Russen gefühlt, in den 2000ern waren es die Kroaten, da ist es Kroatien Weltmeister, Olympiasieger geworden mit einem unschlagbaren Ivan Obalić und einer fiesen Verteidigung. So in den 2000ern waren es die Kroaten und seit in den 10ern, aber auch in den 20ern gefühlt ist es Frankreich für mich, ne? Ja. Die Dänen spielen Hurra-Handball und gewinnen damit Titel. Auch, aber die Franzosen sind für mich dieses Team, das fast, also ich weiß nicht, das ist fast nicht zu schlagen, weil es so unangenehm zu spielen ist. Und diesen Status haben die sich erarbeitet und halten den schon so lange gefühlt, jetzt seit über 10 Jahren. Und das merkst du einfach, wie sich jede Nation so unglaublich schwer tut, gegen die zu spielen. Und deswegen würde ich, wenn du mich fragst, jetzt auch sagen, dass die Franzosen ins Finale einziehen.
Ich sage immer, ich tippe nicht gegen Schweden, bin ich im Prinzip, tue ich mir immer ein bisschen schwer, weil ich finde halt einfach, dass diese Mannschaft einfach echt, echt gut ist. Es hängt so ein bisschen natürlich davon ab, was mit Albin Lagergren ist bei den Schweden. Ne? Dürfen wir nicht vergessen, er ist in der ersten Halbzeit raus. Sagt wohl selbst, dass es sowas im Hüftbeuger ist. Ob innerhalb von 3 Tagen dann wieder 100%ig fit ist, weiß nicht, keine Ahnung. Bin jetzt nicht mit Sicherheit kein Medizinexperte, aber was man so hört, so, das kann das eigentlich nicht so schnell verheilt sein. Deswegen, ja, das wird brutal und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir im Finale Dänemark-Frankreich sehen werden, was so dieses klassische Finale irgendwie der letzten 10 Jahre so gefühlt ist, Dänemark oder Frankreich im Finale, beziehungsweise beide, weil die einfach so eine brutale Qualität haben und es macht einfach Spaß, dazu zu schauen, da bin ich ganz, ganz ehrlich. Ich glaube, es wird wirklich ein spannendes Halbfinale, das erste, 17:45, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Wird richtig, richtig Bock machen. Also da werde ich auf jeden Fall reinschalten. Ich glaube, Robin, du wirst, wenn es geht, natürlich sofort dann auch da sitzen. Ich gehe ja ganz, ganz stark davon aus, weil das wird richtig Spaß machen. Das wird richtig, richtig Spaß machen, dieses Spiel. Ja. Und auch das zweite Spiel natürlich da auch. Sowieso deutet sich sowieso auch, aber dieses erste Spiel nochmal, also das wird wirklich, da wird Handball gearbeitet werden. Es wird kein 32-30, sondern das wird dann eher so ein 24-23 oder sowas, hätte ich jetzt so gefühlt gesagt, weil einfach da wirklich hart dafür gearbeitet wird für die Tore. Und das ist schon, das macht auch Handball aus und ich finde es auch einfach geil. Also wirklich diese Abwehrreihe, die man das so gut und ich glaube, da wird auch Torhüter-Position eine Rolle spielen und da bin ich sehr gespannt, Bellasen gegen Palika, wer das Duell für sich entscheidet, weil ich glaube, Bellasen wird wieder zurückkommen. Also es gibt für mich keine Diskussion darüber.
Da bin ich total bei dir. Das ist so manchmal vielleicht so eine unpopular Opinion. Aber ich finde 24-23, muss ich dir sagen, wenn es geil zustande kommt, geiler als so ein 38-35, wo ein Torwurf-Festival ohne Abwehr ist. Also, ne, so diese beiden Innenblocks gegeneinander kämpfen zu sehen, finde ich irgendwie cooler. Aber das liegt daran, weil ich auch einfach gerne Abwehr spiele, muss ich sagen, immer schon.
Robin Bulitz, der Ludovic Fabregas des Amateurhandballs.
Das kann ich leider nicht für mich in Anspruch nehmen. Schön wär's.
Gut, Robin, lass uns zum Abschluss noch auf 2 Themen kommen, die jetzt nicht unbedingt was mit der Handball-EM zu tun haben. Beziehungsweise eine schon, so ein bisschen zumindest. Da gab es jetzt in Spanien, das Bericht habe ich gesehen, aber natürlich auch in deutschen Sportbild zum Thema EM 2028. Wir erinnern uns, findet in Spanien, Portugal und der Schweiz statt. Ist ja eine sehr interessante Dreierkombination. Und da gibt es jetzt die Gerüchte, das hat auch der Präsident Michael Vidra von der EF bestätigt, dass man überlegt, das Finalwochenende im Bernabeu-Stadion austragen zu lassen. Bernabeu hat Platz für aktuell über 80.000 Zuschauer. Natürlich dann nochmal mit Extratribünen könnte es dann vielleicht so Richtung 90.000 gehen. Robin, was hast du dir gedacht, als du davon das erste Mal gelesen hast?
Ich finde es positiv. Also jede Meldung dieser Art bringt den Handball weltweit, europaweit, weltweit in die Medien und es wird drüber gesprochen und es ist ja nicht negativ belastet, diese Berichterstattung. Deswegen würde ich das immer erstmal als positiv einschätzen. Wie ich die Stimmung finde, wie ich es fand, dieses Weltrekordspiel in Düsseldorf, meine Meinung dazu habe ich gesagt, die Stimmung in der Lanxess Arena ist besser als in Düsseldorf. Aber das ist natürlich logisch, weil das ist nicht für eine Hand, das, eine Hand, Handball wird in der Halle gespielt. Das ist ja logisch, dass in einer Handballhalle wie der Lanxess Arena die Stimmung besser ist, dass besser rüber transportiert werden kann als in einem Fußballstadion. Aber das ist doch überhaupt nicht schlimm. Das Bernabeu ist, ja, es wäre großartig, wenn das klappt so. Ne? Es ist, ich hatte irgendwie, als es neu eröffnet wurde, das ist ja gar nicht so lange her, so 2-3 Monate erst, es ist ein total verrücktes Stadion. Das ist die modernste Arena der Welt, glaube ich, im Moment. Der Rasen kann partiell runtergefahren werden und was weiß ich nicht was und so, was da alles möglich ist. Und ja, go for it, EAF. Also plant das, macht das, bringt das in trockene Tücher und dann schaue ich mir das definitiv an. 90.
Also da würde ich auf jeden Fall auch hin für reisen, bin ich ganz ehrlich. Der also, Bernabeu Handball, Alter.
90.000 klingt doch sehr verlockend, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also das hatte ich, als ich auch erst so gedacht habe, okay, ist natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer jetzt im Vergleich zu Düsseldorf, wo es, was hatten wir, 50.000 hatten wir, ne? Ein bisschen mehr als 50.000. Ja, genau. Das ist nochmal eine andere Hausnummer, weil das ist schon nochmal irgendwie so ein Dreiviertel mehr nochmal so ungefähr. Aber ich denke, das kann schon noch funktionieren. Ich glaube, es hat auch wieder auch ganz geil so gesagt. Also vor Düsseldorf hat er gesagt, nee, bloß nicht. Das ist ja gar kein Fan davon, aber er hat gemerkt, wenn man das gut organisiert und sich damit auch auseinandersetzt, dann kann das schon funktionieren. Und ich meine, man hätte jetzt ja 4 Jahre Zeit, um das Ganze vorzubereiten, sich dahin zu arbeiten, okay, wie läuft das ab und so weiter und so fort. Also das wäre, glaube ich, richtig, richtig nice, muss man ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, wir hatten das ja vor den ein oder anderen Jahren, ich glaube, wo sie es in Schweden gemacht haben, wo das nicht so angenommen ist, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Wo das auch ja im Fußballstadion gespielt worden ist und das war nicht so überzeugend. Aber ey, go for it. Also der Handball wächst. Klar, ist nicht in Deutschland, aber ich glaube auch in Spanien. Bei der Begeisterung würdest du es auch auf jeden Fall hinbekommen. Und zur Not würden da, glaube ich, ganz viele so normale Sportfans einfach hingehen, um sich das anzuschauen. Aber ich glaube, das ist auch natürlich da, womit man auch Leute locken kann. Weil ich glaube, die würden es auch mal interessieren. Hä, Handball im Bernabeu, das macht ja irgendwie, hä, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Ich glaube, die hat da schon mega Bock drauf. Und deswegen wäre mega geil auf jeden Fall. Und schauen wir mal, ob es am Ende passieren wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also mich würde es auf jeden Fall freuen, das würde ich mir dann auch ganz fett schon im Kalender eintragen, dass es im Finalwochenende 2028 in Madrid bringen.
Ja, absolut, absolut. Also das würde ich definitiv auch versuchen, dann wahrzumachen. Vor allen Dingen dann, um dann den amtierenden Weltmeister Deutschland dort zu beobachten. Da lehne ich mich ja auch schon weit aus dem Fenster. Die Heimweltmeisterschaft 2027, die gewinnt man, ja.
Okay, das ist schon mal gut. You heard it here first.
Absolut, absolut. Tipps holen können Sie sich ja von einem Europameister, der, das ist vielleicht unser letzter Take heute, zurück in die Bundesliga gekommen ist.
Ja, das war, glaube ich, die Meldung gestern vor dem entscheidenden EM-Hauptrundenspiel der deutschen Mannschaft. Tobias Reichmann. Er war ja jetzt im Amateurhandball, ich glaube, dritte oder vierte Liga, glaube ich, zuletzt aktiv. Ich weiß gar nicht ganz genau. Ja. Er ist jetzt zurück in der Bundesliga. Bei MZ, stimmt. Ist in MZ gegangen, kommt ja auch gebürtig aus der Region, genau. Und spielt jetzt nochmal ein halbes Jahr Bundesliga, kommt zu den Rhein-Neckar-Löwen, die ihn als Ersatz geholt haben für Patrick Krötzky, der wohl dann doch ein bisschen länger ausfallen wird, wenn er natürlich nicht so spielen kann. Robin, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, bin ich ganz ehrlich. Also, Tobias Reichmann mit Sicherheit ein netter Typ und auch wirklich viel erreicht, aber sofort wieder auf dieses Top-Level hinkommt, sitzt von jetzt nicht böse gemeint, aber dritte Liga und erste Liga ist halt zwei und zeigt das Unterschied, mindestens.
Ich glaube, da liegen Welten zwischen. Auf der anderen Seite hat Tobias Reichmann natürlich auch krasse Erfahrung. Ne?
Ja, das darf man nicht vergessen, genau.
Champions League gewonnen, Kiel gespielt, Europameister geworden. Also der hat ja schon alles gesehen im Endeffekt, was du im Handball so sehen kannst. Ne? Auch diese Erfahrung Ausland spielt natürlich auch, finde ich, immer eine Rolle. Und ich glaube, dass er technisch, ja, ohne Probleme, also der hat Bundesliga-Niveau technisch gesehen, ob er da körperlich schnell hinkommt, sage ich mal, ist die Frage. Er war für seine Sprungkraft bekannt, die er immer von rechts außen gezeigt hat. Ja, aber für eine halbe Saison, warum nicht? Das ist ein positiv verrückter Charakter, streitbar definitiv auch. Aber ich finde, dieser Transfer passt auch zu den Rhein-Neckar-Löwen, weil die sind immer mal wieder gut für einen Transfer, der nicht wirklich viel Sinn ergibt. Ich erinnere mich an damals Kim Ekdal-Durier irgendwie fürs was fürs Final Four des DHB.
Final Four, glaube ich, irgendwie sowas, ja.
Holen, aus China zurück zu China oder Japan, wo ist er, zurückzuholen. Das ist ja, es ist immer ein bisschen wild, glaube ich. Aber das polarisiert natürlich auch diese Ideen, sage ich mal. Und ja, ich bin gespannt, was dabei rumkommt.
Ja, bin ich definitiv auch gespannt, wie das funktionieren wird. Ist man sowieso ist mit dem Ausfall von Gretzky ein bisschen dünn auf der Position. Deswegen war, glaube ich, Reichmann auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass man ihn erholt hat, weil man ansonsten natürlich nur noch einen sehr, sehr jungen Mann dahinter hat. Und das wäre, glaube ich, dann doch ein bisschen schwer geworden, glaube ich, da voll auf ihn zu setzen. Deswegen war das, glaube ich, auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, dass man jetzt noch jemanden dazugeholt hat zu Niklas Michalski, der ein nomineller Rechtsaußen auf der Position ist, aber 20 Jahre, noch nicht so viel Bundesliga-Erfahrung. Ich glaube, das ist da gerade mit Blick auf die Ziele auf jeden Fall sehr, sehr gut gewesen. Und Robin, ist natürlich prompt, als ich gerade mit dir spreche, natürlich die nächste Meldung reingekommen, mit der ich kurz über dich sprechen wollte. Die MT Melsung hat nochmal zugeschlagen, holt sich Alexandre Cavalcanti, der Portugiese, der auch in der Nationalmannschaft spielt. Wie ich finde, also ich habe ihn ja gesehen in München, deswegen kann ich ein bisschen was dazu sagen auf jeden Fall, der wirklich so eine brutale Abwehrkante ist. Also der knallt sich da auch wirklich in jeden Zweikampf defensiv rein, spielt eigentlich Position Rückraum links, wenn ich mich nicht täusche, genau. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Heißt natürlich aber auch, dass Julius Kühn definitiv nicht beim Melsung bleiben wird, weil es ist ja dieselbe Position.
Und Aaron Menzel kommt.
Darf man nicht vergessen.
Da kannst du ja definitiv davon ausgehen, dass er geht. Also dann ist vorbei, aber ja, ist auch okay.
Ich glaube, es ist auch für Kühn, glaube ich, gut, Neuanfang zu starten, weil ich hatte sowieso den Eindruck, dass er sowieso ein bisschen rausfällt in Melsung. Und wir hatten ihn auch in der Folge, da könnt ihr gerne mal reinhören, bei uns im Podcast, wo er auch ein bisschen gesprochen hat über seine neue Rolle, als auch als Defensivspezialist, wo er schon so ein bisschen zugeworden ist, so in den letzten anderthalb Jahren, weil er halt offensiv aufgrund der Verletzung nicht so viel Spielzeit bekommen hat. Aber ja, ich denke, für ihn ist, glaube ich, Neuanfang gut. Ich bin mal gespannt, wo er am Ende landen wird. Ich denke schon, da gibt es noch ein oder andere Teams in der Bundesliga, die mit Sicherheit Interesse an ihm haben werden. Und ja, schauen wir mal, was dann die MC, ja, kunterbunt, würde ich sie jetzt mal beschreiben, Nation kunterbunt, dann da präsentieren wird ab Sommer 2024. Die sind ja schon jetzt wirklich gut unterwegs. Und es wird ja nochmal ein bisschen bunter von den Nationen her. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
Ja, absolut. Da bin ich gespannt auf das Projekt. Wenn man das vernünftig orchestriert kriegt als Trainer, dann ist da einiges drin.
Definitiv. Damit sind wir jetzt am Ende unserer Podcast-Aufnahme. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürfen Sie gerne Rezensionen dalassen. Bei Spotify und iTunes habt ihr die Möglichkeit, uns Sterne dazulassen, uns auch Feedback zu geben, konstruktiver Art. Ansonsten weiterhin nur folgen. Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Ando findet ihr uns dort jeweils. Gerne ein Follow dalassen, ein Like dalassen und uns gerne schreiben. Auch dort natürlich eure Einschätzung geben. Wir sind sehr, sehr offen für euer Feedback, für eure Reaktionen auf unseren Podcast. Und dann schauen wir mal, was Deutschland im Halbfinale zeigen wird. Das wird uns dann wahrscheinlich dann wieder am Samstagmorgen dann zu hören geben. Schauen wir mal, oder Freitagabend, je nachdem, wann wir aufnehmen, müssen wir mal gucken, aber wir werden auf jeden Fall euch einen neuen Podcast dann liefern nach der EM im Halbfinale und dann schauen wir mal, was das Finalwochenende bei der EM für uns bereithält.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de